Founder Talks, der Podcast zu den Themen Startup, Existenzgründung, Unternehmensnachfolge und Innovation.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Founder Talks, der Podcast. Mein Name ist Holger Hagenlocher. Schön, dass ihr wieder dabei seid, egal ob hier auf foundertalks.de, bei Spotify, YouTube, Amazon Music, Apple Podcasts oder auf allen anderen Podcasts angeboten. In dieser Folge geht es mal nicht um ein einzelnes Startup, sondern um einen ganzen Tag voller Gründungsgeschichten und Innovationen. Es geht um das Capsule Innovation Festival 2026 in Freiburg, das vor wenigen Tagen stattfand. Ja, was war das Capsule Festival? Am 16. Juli hat sich die SICK Arena auf der Messe Freiburg mit rund 2000 Gästen gefüllt. Ausverkauft. Zum Vergleich, bei der Premiere 2024 waren es noch rund 700 Besucher, im letzten Jahr rund 1200. Das Festival wächst also und die Bedeutung genauso. Organisiert wird das Ganze von der Freiburg Wirtschaft, Touristik und Messe GmbH FWTM und der IHK Südlicher Oberrhein. Präsentiert von der Haufe Group, die ihren Sitz in Freiburg hat. Unterstützt haben rund 40 Sponsoren und über 120 Partner. Das Motto des Tages war: Zukunft braucht Zündstoff. Und Zündstoff gab es tatsächlich reichlich. Dazu hatten die Veranstalter ein Programm zusammengestellt, das einige Highlights zu bieten hatte. Zu Beginn meines Berichts warf ich aber einen Blick auf eine sehr passende Keynote, die für mich den ganzen Tag eingerahmt hat. Die Eröffnungs-Keynote von Raphael Gilgen. Gilgen ist Trendscout für die Zukunft der Arbeit bei Möbelhersteller Vitra und er bringt für so einen Auftritt eine ziemliche Bandbreite mit. Eindrücke aus Singapur, aus San Francisco, aus x-beliebigen Werkshallen, irgendwo dazwischen. Seine Grundthese: Die Zukunft entsteht nicht irgendwo anders, sie entsteht genau dort, wo Menschen den Mut haben, die Zukunft selbst anzupacken. Und um das zu unterfüttern, hat er sich auf einen Report bezogen, den viele von euch vielleicht noch gar nicht kennen, den Convergence Outlook 2026. Der kommt aus der Future Today Strategy Group, dem Team rund um die bekannte Zukunftsforscherin Amy Webb. Statt einzelne Trends isoliert zu betrachten, hier KI, dann Nachhaltigkeit, dort Geopolitik, schaut der Report auf das, was passiert, wenn diese Kräfte aufeinander prallen. Genau solche Kollisionspunkte nennt Webb Convergence und Gilgen hat daraus für Freiburg die knappe Formel gemacht: Wir befinden uns in der Era of Convergence, also der Ära, in der nichts mehr für sich alleine steht. Eine Zahl aus seinem Vortrag ist mir besonders hängen geblieben. 84 Fähigkeiten, sagt Gilgen, wird die Arbeitswelt von morgen brauchen. Rund ein Drittel davon, also 28, gibt es heute schlicht noch gar nicht. Das ist im Grunde nichts anderes als, frei nach Schumpeter, eine schöpferische Zerstörung, die wir live auf dem Arbeitsmarkt erleben. Reine Effizienzskills, das Verwalten und das Optimieren von Bestehendem, verlieren offensichtlich an Wert. Stattdessen entstehen neue Rollen an den Schnittstellen. Und dann kam der Satz, den ich euch als Kernaussage mitgeben will, weil er so schön alles zusammenfasst. Die Fähigkeit zu handeln kommt nicht von Sicherheit, sondern von Unsicherheit. Gilgen meint damit, wer auf den perfekten, sicheren Moment wartet, um loslegen zu können, wartet für immer. Die eigentliche Stärke zeigt sich gerade dann, wenn nichts sicher ist. Also zeigt sich die Fähigkeit zu handeln gerade in Zeiten der Unsicherheit. Aber, und das fand ich das Spannendste an seinem Vortrag, er ist nicht bei der Theorie stehen geblieben. Er hat den Bogen geschlagen zur Praxis mit Verweis auf The Geek Way. das Buch des MIT-Forschers Andrew McAfee, denn darin geht es um vier kulturelle Normen, die moderne Organisationen laut McAfee brauchen, um überhaupt handlungsfähig zu sein. Diese vier kulturellen Normen nach McAfee sind: erstens Science, Entscheidungen nach Daten und Evidenz treffen, nicht nach der Meinung des bestbezahlten Managers im Raum, also wird die Bedeutung der Wissenschaft hervorgestellt. Zweitens Ownership, kleine autonome Teams, die wirklich Verantwortung tragen dürfen, statt alles durch endlose Freigabeschleifen zu schicken. Drittens Speed, nicht schneller rennen, sondern schneller lernen. Kleine Prototypen testen, Fehler sofort auswerten, Kurs korrigieren. Und viertens Openness, radikale Transparenz, damit jeder im Team, jeder im Unternehmen wie ein Eigentümer mitdenken und handeln kann. Warum erzähle ich das so ausführlich? Weil genau dieser Gedanke, dass die eigentliche Stärke die Fähigkeit zu handeln ist, für mich der rote Faden war, der sich durch den ganzen Tag am Capsule Innovation Festival gezogen hat. Ulrich Schwellinger war schon zum zweiten Mal beim Capsule dabei, nicht als Aussteller, sondern als Netzwerker und Beobachter. Schwellinger ist Interim-Manager, ein Macher aus der Praxis und für die Praxis. Zudem leitet er das Steinbeiß-Beratungszentrum Transformation in Bräunlingen. Sein Thema ist immer, wie schaffen es etablierte Unternehmen, echten Wandel nicht nur zu diskutieren, sondern tatsächlich umzusetzen. Ja, hallo Ulrich, schön, dass du hier beim Capsule Festival Zeit für ein kurzes Gespräch hast. Du bist ja auch schon zum zweiten Mal hier, freut mich, dich hier wieder zu sehen.
Ja, hallo Holger, grüße dich auch.
Zuerst die Frage an dich, wer bist du, was machst du? Ich weiß von dir, du bist Interimsmanager, ein Macher und Leiter des Steinbeiß-Beratungszentrums Transformation.
Ja, du hast es vollkommen richtig beschrieben. Das sind meine heutigen Tätigkeiten. In meinem Leben war ich Betriebsleiter, Geschäftsführer, Geschäftsleiter und so weiter. Und das Steinbeiß-Beratungszentrum, das habe ich vor circa 4 Jahren gegründet. Wir bieten Analyse, Planung und vor allem dann, anknüpfend auf deine Aussage, Macher, und dann vor allem Umsetzung mit unseren Spezialisten an.
Weshalb ist denn Innovation im Bereich Transformation so wichtig? Wir sind ja hier beim Capsule Innovation Festival.
Ja, in der Vergangenheit hat man sehr oft unter Innovation verstanden, aus etwas Gutem noch etwas Besseres zu machen. Das reicht heute nicht mehr, sondern man braucht neue Geschäftsmodelle, neue Ideen, eventuell neue Produkte. Und dazu gehört natürlich sehr, sehr viel Offenheit. Ein Leitspruch von uns, das deckt sich auch mit dem Vortrag vom Herrn Käser, Joe Käser, der hat ja darauf auch abgehoben. Ein Leitspruch ist: Bestandsgeschäft transformieren und Neugeschäft generieren. Das ist so die Überschrift.
Das ist ja ein Entwicklungsprozess in für jedes einzelne Unternehmen und dazu muss es eine koordinierte Transformation geben und das wird von euch ein Stück weit angeboten.
Das wird sehr konkret angeboten. Man kann bei uns auch auf unserer Homepage einen sogenannten Schnelltest machen und wir können ausführliche Transformationstests miteinander durchführen, wo wir dann gemeinsam herausfinden, wo eben Stärken sind, wo Potenziale liegen. Das betrifft das Bestandsgeschäft vor allem natürlich, damit man damit weiterhin auch Geld verdient, um in der Lage zu sein oder überhaupt in der Lage zu sein, ein neues Geschäftsmodell zu machen. Und wenn ich das so ein bisschen zusammenfassen darf, denke ich, sind so 4, 5 Punkte ganz besonders wichtig, wenn man gemeinsam da weiterkommen will. Der erste Punkt ist sicherlich, und der ist nicht zu unterschätzen und besonders wichtig, dass man die Vergangenheit wertschätzt, was bisher geleistet wurde, damit es wertschätzt. Das war immer eine tolle Geschichte, vor allem auch die Mitarbeiter, die Führungskräfte und so weiter wertschätzt, die bisher eben das geleistet haben, aber dann eben auch den Blick öffnet für die Gegenwart und für die Zukunft, was alles auf uns zukommt, um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und ja, dann gemeinsam anpackt, gemeinsam Entscheidungen trifft, statt nur zu hoffen, dass sich die Welt um uns herum wieder verändert, wieder so zurückkommt wie vor 15 oder 20 Jahren, sondern dass man gemeinsam Mut hat. Und ein Spruch ist dazu wieder von uns: Mut tut gut und hilft einem, um Neues anzupacken.
Ja, auf jeden Fall, ohne Mut geht gar nichts. Das gehört ja auch zum Unternehmertum dazu. Wer nicht risikobereit ist und wer nicht den Mut hat, Veränderungen anzugehen, wird irgendwann mal untergehen.
Die Frage ist, welches Risiko ist größer? Nichts Neues anzupacken oder Neues anzupacken? Und das kommt ja hier auf dem Käpsele-Fest ja auch immer wieder an verschiedenen Stellen, wird es angesprochen und kommt zum Ausdruck.
Ich schreibe ja auf jeden Fall alle Kontaktdaten auch noch von deinem Steinbeis Beratungszentrum Transformation in die Shownotes. Auch der LinkedIn-Kontakt wird in den Shownotes stehen, sodass jeder, der Interesse hat, mit dir Kontakt aufzunehmen, das da auch nachlesen kann. Wenn jetzt zum Abschluss vielleicht noch, wenn du einem Unternehmen eine klare Empfehlung aussprichst, Stand heute, was sind die nächsten 3 oder 5 Schritte, die unbedingt zu tun sind, damit die Transformation gelingt?
Ganz wichtig ist, die Vergangenheit wertschätzen und den Mut zu haben, Neues zu machen. Wir sehen immer wieder, dass man den Mut eben nicht hat oder dass man alleine den Mut nicht aufbringt. Da würde ich dringend empfehlen, und das empfehle ich jetzt nicht nur, weil wir da natürlich da ein Geschäftsmodell haben, sondern weil ich glaube, das ist für die Firma sehr, sehr hilfreich, den Mut zu haben, sich Unterstützung zu holen von kompetenten Leuten, die von außen da Input bringen können. Ich glaube, das lese ich mal so die Grundlagen. Tools gibt es dann viele, wie man an die Themen herangehen kann. Eins habe ich genannt, unseren Transformationstest, da man einen klaren Blick hat. Es ist die Grundvoraussetzung, den Mut zu haben, Neues anzugehen, den Mut zu haben, mal das Bisherige genauer zu betrachten. Was hat da Potenzial für die Zukunft? Was muss man von Bord schmeißen? Auch eventuell Kunden, auch eventuell Produkte. Und dann genau zu überlegen und herauszuarbeiten, welche Qualifikationen sind vorhanden, wo heißt auch eventuell bei anderen Kunden, in anderen Branchen kann man diese Qualifikationen gebrauchen. Wie kann man daraus eventuell neue Produkte und neue Geschäftsfelder machen? Das mal so auf die Schnelle jetzt einfach.
So, vielen Dank, Ulrich, auf die Schnelle. Vielen Dank für das Gespräch und jetzt weiter ins Getümmel und viel Spaß noch beim Käpsele Festival.
Ja, dir auch. Und dann, wenn man zu Hause ist, in die Umsetzung gehen.
Alles klar, Dankeschön. Spannend, wie klar Schwellinger das auf den Punkt bringt. Erst die eigene Vergangenheit und das vorhandene Know-how ehrlich analysieren, dann den Mut aufbringen, wirklich etwas zu verändern und sich dafür bei Bedarf auch bewusst Unterstützung von außen holen. Genau diese Bodenständigkeit stand in einem interessanten Kontrast zu manchem Redebeitrag an diesem Tag beim Käpsele Festival. Dazu aber gleich mehr. Das Käpsele Innovation Festival bot 10 Stunden Programm, 5 Bühnen, rund 30 Erlebnisstationen und mittendrin ein Motto, das Programm macht: Zukunft braucht Zündstoff. Ein hochkarätig besetztes Transformationspanel mit dem früheren Siemens-Chef Joe Käser, Haufe Group-Chefin Birte Hackenjoos und Digitalexpertin Eya Jeff diskutierten die Voraussetzungen für zukünftiges Handeln. Der ehemalige Siemens-CEO Joe Kaeser, Aufsichtsratsvorsitzender von Siemens Energy und Daimler Truck, betonte in seiner Introduction Note zum Panel, dass Resilienz heute durch Verantwortungsbereitschaft entsteht. Dazu gehöre laut Kaeser entschlossenes Handeln und der Mut, Ungewissheit auszuhalten. Aber wenn Joe Kaeser kundtut, Deutschland hat die besten Ingenieure der Welt, und sich bemüßigt fühlt, hinzuzufügen, noch immer, so klingt das eher nach dem Pfeifen im Walde und dem Festhalten an dem, was einmal war. Denn andere Länder wie zum Beispiel in Fernost, Südkorea, Japan, Taiwan, selbstverständlich China, aber auch in Europa, haben längst aufgeholt, den Abstand verkleinert und Deutschland in verschiedenen Bereichen sogar links und rechts überholt. Vieles, was man an diesem Tag von der Bühne hört, sind Appelle und Wiederholungen. Als Zuhörer möchte man laut ausrufen: Habt ihr nicht die Keynote von Gilgen gehört? Handelt! Die wahre Stärke ist die Fähigkeit zu handeln. Und natürlich gab es beim Capsule Innovation Festival das Landesfinale des Startup BW Elevator Pitches, eines Wettbewerbs von Startups, bei dem sich am Ende das Heidelberger Startup Link Photonics den Sieg geholt hat, mit einer Technologie zur Lichtsteuerung in Quantencomputern. Mitgepitcht haben auch ARC 62 aus Biberach an der Riss, das Team um Atash Hauschild, Konstantin Deitsche und Can Markiniak hat 2024 gegründet mit einer Idee, die viele von uns aus ihrer Kindheit kennen. Den kleinen Dorfladen ums Eck. Leider starben diese Dorfläden aus und die Nahversorgung im ländlichen Raum geht verloren. ARC 62 hat nun eine Lösung dazu entwickelt, ohne Personal und ganz ohne Kasse rein, Produkte nehmen und wieder raus. Ein automatisiertes Scrap-and-Go-System, das über Kameras und Gewichtssensoren alles erfasst, was aus dem Regal genommen wird und die Bezahlung automatisch beim Verlassen abwickelt. Beim Startup BW Elevator Pitch Landesfinale war ARC 62 einer der Beiträge, die besonders im Gedächtnis geblieben sind. Ich konnte mich im Anschluss an den Pitch mit dem Team unterhalten. Ja, hier wieder auf dem Capsule Festival in Freiburg bei besten Temperaturen, die Sonne brennt. Und ich sitze hier zusammen mit ARC 62. ARC 62 waren Teilnehmer beim Startup BW Festival. Und ich sitze hier zusammen mit Atash, mit Can und Konstantin. Can, an dich die erste Frage: Was macht ihr und was war euer Beitrag hier für Startup BW?
Danke, Holger, auf jeden Fall für die Chance, dass wir hier sein dürfen. Wir, ARC 62, haben ein Ladensystem entwickelt für Kioske, Supermärkte, weil wir festgestellt haben, dass die Versorgung vor allem im ländlichen Bereich schwach ist oder generell sehr ausstirbt. Und haben quasi ermöglicht, einen Kiosk oder Laden personallos zu betreiben. Also, um es einfach kurz zu erklären, wie es funktioniert: Am Eingang hält man kurz seine Karte hin, bekommt dann Zutritt zu dem Laden, nimmt seine Produkte und läuft einfach wieder raus. Und beim Herauslaufen wird dann automatisch abgerechnet. Und über Kameras wird quasi getrackt, wer wo sich befindet und welches Produkt genommen wird. Und über Gewichtssensoren, welches Produkt genommen wurde.
Vielleicht danach gefragt, die Kameras, die machen, damit es nachzuverfolgen ist, wer da im Laden war, und das Gewicht, weil jedes einzelne Produkt, ist der Gewicht schon im QR-Code oder im Strichcode mit drin, oder wie lässt sich das mit dem Gewicht tatsächlich realisieren?
Genau, die Kameras sind für die Personenerkennung da, weil es gibt die Möglichkeit, alleine oder auch mit mehreren Personen einkaufen zu gehen, ob als Gruppe oder auch als fremde Gruppe, sage ich jetzt mal. Und über die Gewichtssensoren in den Regalen wird dann quasi getrackt, welches Produkt genommen wird. Und das Gewicht wird dann quasi erfasst beim Befüllen vom Regal.
Okay, kommen wir mal zu dir, Konstantin. Erzähl doch mal, wie seid ihr auf die Idee gekommen, das Ganze zu machen, und wer seid ihr?
Also, ich meine, wer wir sind, hast du ja schon gesagt. Konstantin, Atash und Jahan, beziehungsweise Atash, Jahan und Konstantin, der Esel nennt sich immer zuerst. Und wir sind auf die Idee gekommen, im Grunde genommen, weil wir eben gemerkt haben, okay, die Versorgung stirbt langsam aus, waren dann auch kurzzeitig davor, eben in unserem Heimatdorf auch Automaten aufzustellen, bis wir uns dann irgendwann mal sehr mit der Materie beschäftigt hatten und gemerkt haben, an sich ist die Technik unglaublich veraltet und man zahlt ein Heidengeld für im Grunde genommen nahezu keinen Produktplatz. Und dann haben wir uns eben dazu entschieden, als Wirtschaftsinformatiker und Maschinenbautechniker eben, wir haben die Skills und wir haben eine Vision, warum bauen wir nicht einfach ein System, was besser ist? Und so ist es eben dazu gekommen, dass wir angefangen haben, mit Bauern und Läden in unserer Region eben mal dieses Thema anzusprechen und haben dann eben sehr schnell gemerkt, dass der Bedarf mehr als nur da ist.
Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie seid ihr zueinander gekommen? Habt ihr miteinander studiert? Mhm. Oder wie kommt es dazu, wie zu diesem Start-up-Team?
Also das ist ganz interessant. Ich würde sagen, ich bin schon seitdem ich in der Schule bin, affin mit was Startups angeht. Also ich wollte schon immer selber ein Unternehmen gründen. Die Frage war eigentlich nur, wann und mit wem. Und dann hatte ich das Glück, dass ich war mit Atasch von der 1. bis zur 12. Klasse zusammen, immer in derselben Klasse. Und dann haben sich eben unsere Wege nach dem Abitur getrennt und wir sind getrennte Wege gegangen. Er eben nach Heilbronn und ich nach Stuttgart zum Studieren. Und als wir dann unser duales Studium abgeschlossen hatten, kam Atasch auf mich zu und wusste, dass ich noch sehr mit dem Thema Unternehmertum mich beschäftige und meinte, ey, was hältst du davon? Ich habe da noch einen Halbbruder, der ist auch sehr interessiert daran und lass doch einfach zusammen mal ein Geschäft starten.
Ah, fast schon Family Business, aber jetzt zu dir, Atasch. Was sind denn eure Ziele? Wie wollt ihr die nächsten Schritte gehen? Wie wollt ihr das ganze Unternehmen finanzieren? Braucht ihr viel Hardware auch für die ganzen Geschichten? Software muss ja auch weiterentwickelt werden. Kostet alles Geld? Wie soll es weitergehen bei euch?
Genau, wir sind jetzt, um das einmal zu beantworten, wo sind wir gerade? Wir haben jetzt gerade unseren ersten Piloten eröffnet, wo wir öffentliche Tests durchführen, mit Leuten Feedback bekommen und ja, erste Verkäufe generieren. Und sind jetzt natürlich daran, unser System noch final ein bisschen zu verbessern, bevor wir dann skalieren. Das heißt, der nächste große Schritt wird sein, Partner zu finden, Investoren zu finden, auch mit einem Partnernetzwerk, mit denen wir dann eben neue Läden öffnen können, wollen. Beziehungsweise wir suchen eben eigentlich die Betreiber für die Läden. Wir stellen das System zur Verfügung und ermöglichen es anderen Leuten, dann so einen Laden zu betreiben. Und unser Ziel ist es einfach, möglichst viele Läden zu eröffnen, die Nahversorgung neu zu denken in jeden erdenklichen Bereichen und so einfach wieder für eine gute Grundversorgung im Dorf, aber auch in der Stadt oder auch an der Ladepark-Autobahntankstelle zu ermöglichen.
Also eine ganz typische Gründung mit Impact. Das Ladensterben auf dem Dorf eingrenzen. Jetzt ist es natürlich so, auf dem Dorf erschließen ja die Läden, weil zu wenig Nachfrage da ist. Ich denke, dass das Ganze ja auch steht und fällt mit zusätzlichem Marketing, auch mit Akzeptanz, dass das neue System auch von den Dorfbewohnern, ob jung oder alt, auch akzeptiert werden. Habt ihr euch schon Gedanken gemacht, wie ihr das zusammen mit Partnern auch lösen könnt?
Ja, auf jeden Fall. Und hier ist ein großer Vorteil, dass die Leute einfach eine Lösung wollen. Das heißt, die Leute sind meistens auch ziemlich offen für eine Lösung, weil sie einfach unter dem Problem leiden und glücklich sind, wenn es was gibt. Und auch viel neugierig. Auch gerade alte Leute sind oftmals neugieriger, als man denkt und wollen dann das System entdecken und mal angucken. Am Anfang ist natürlich eine gewisse Lernkurve da, die bei unserem System aber sehr steil ist. Also man lernt sehr schnell, wie das System funktioniert, weil es super einfach ist. Man muss im Endeffekt ja nur das Produkt nehmen und wieder rausgehen. Gleichzeitig halten wir es aber auch transparent, dass die Leute wirklich sehen, hey, was wird mir gerade abgerechnet?
Also super simpel, so wie es sich anhört insgesamt. Und ich glaube auch, dass das keine Hürde ist oder kein Hindernis. Ein Problem, könnten wir vielleicht noch ansprechen, und zwar wer seine Karte am Anfang abgibt, wenn er gefilmt wird, eventuell dann auch noch Personalausweis an der einen oder anderen Stelle zeigen muss. Da kommt ja auch immer der Datenschutz ins Gespräch. Was habt ihr euch dazu gedacht bei der ganzen Sache?
Datenschutz ist natürlich gerade in Deutschland immer ein großes Thema. Und was wir hier gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, wir verarbeiten alles komplett lokal. Die Daten verlassen den Laden nicht, gehen nicht irgendwie in die Cloud oder so, sondern es bleibt alles wirklich vor Ort, wodurch wir eben auch unabhängig vom Internet sind und gerade solche Bedenken einfach abwenden können und sagen können, hey, Daten verlassen den Laden nicht, werden nicht gespeichert, Punkt, aus, Ende.
Ja, ist ein vernünftiger Ansatz. Das macht einen natürlich auch nicht anfällig für irgendwie Cyberangriffe oder Cyberattacken, wenn man da tatsächlich von außen auf Daten zugreifen kann. Das ist eine ganz wichtige Sache. Auf der anderen Seite müssen ja bestimmte E-Payment-Systeme ja immer angebunden werden. Wird dann speziell für diesen Moment dann eine Verbindung aufgebaut oder wie läuft das?
Ja, genau. Und dafür haben wir aber ein Payment Terminal. Also das läuft gar nicht über uns, sondern einfach über einen technischen Partner, den wir haben, der schon solche Terminals in verschiedenen anderen Bereichen zur Verfügung stellt. Wir kriegen dann nachher nur die Info, hey, der Kunde hat gezahlt oder er hat nicht gezahlt, und arbeiten nur damit.
Ja, prima. Dann bleibt mir eigentlich nur, euch noch viel Glück zu wünschen und Erfolg, dass das Ganze gut abgeht, dass ihr die richtigen Partner und Kooperationspartner auch später vielleicht auch zahlungskräftige Investoren findet, um das Ganze dann auch zu skalieren. Weil was klein anfängt, kann ja auch mal ganz, ganz groß werden. Und wir haben in Deutschland ja doch auch große ländliche Räume, wo das Thema aktuell ist. Erstmal vielen Dank an euch und ich drücke euch jetzt mal die Daumen. Wir wissen ja jetzt, wo wir hier zusammensitzen, noch nicht, wie der Startup BW-Pitch ausgegangen ist. Alles klar, vielen Dank, danke.
Dankeschön auch.
ARK 62 steht noch am Anfang. Mit Tests und Prototypen etwa im Umfeld der Hochschule Biberach und in einem Reallabor in Jena. Dazu mehrere gewonnene Pitch-Wettbewerbe und eine echte Pilotanwendung in der Kreissparkasse Biberach. Ob das System am Ende technisch zuverlässig und wirtschaftlich tragfähig im echten Ladenalltag funktioniert, muss ich erst noch zeigen. Aber die Richtung, Nahversorgung dort zurückbringen, wo sie verloren gegangen ist, hat schon einiges für sich. Impact, der für erfolgreiche Gründungen wichtig ist. Beim Startup BW Pitch dabei war auch das Team von Elastheal. Elastheal ist ein MedTech-Startup der Universität Tübingen und setzt auf synthetische mRNA-basierte Technologie zur Förderung der Elastinsynthese, welche die körpereigene Wiederherstellung der Hautelastizität bewirkt, damit Wundheilung verbessert und die Narbenbildung deutlich reduziert wird. Wundheilung und Kosmetik sind dabei nur zwei potenzielle Einsatzfelder für die Entwicklung mit meines Erachtens enormem Skalierungspotenzial im internationalen Massenmarkt. Spannend war auch mein Gespräch mit der Geschäftsführerin des Biotech-Unternehmens Senara aus Freiburg, Svenja Dannewitz, auf die ich im dunklen Labyrinth aus 30 Erlebnisstationen eher zufällig getroffen bin. Das 2022 gegründete Unternehmen arbeitet an einer Technologie, um echte Milch außerhalb des Tierkörpers herzustellen. Milchproduzierende Zellen werden in Bioreaktoren kultiviert und geben dort in einem sogenannten kontinuierlichen Hochdurchsatzverfahren Milch ab, ganz ohne Weideland, Methanausstoß oder Tierleid. Aktuell bewegt sich Senara im Pilotmaßstab. Bis 2030 will man auf eine deutlich größere Produktionskapazität skalieren. Und weil das Thema einfach zu spannend ist, um es hier in ein paar kurzen Sätzen abzuhandeln, wird es in Kürze im Founder Talks Podcast ein ausführliches Interview mit Svenja Dannewitz geben, mit allen Details zur Technologie, dem Geschäftsmodell und den nächsten Schritten von Senara. Hört dann unbedingt wieder rein. Und hier noch ganz kurz zwei wichtige Schlagzeilen für euch. Da wäre zum einen die Nachricht, die kurz vor dem Festival die Runde gemacht hat, SAP übernimmt das Freiburger KI-Startup Briar Labs. Investitionsvolumen über 1 Milliarde Euro. Gründer Frank Hutter saß tags darauf selbst auf der Käpsele Bühne und erzählte, wie die Uni Freiburg ihm für die Gründung den Rücken freigehalten hat. Auch Robin Rombach von Black Forest Labs war wieder da, mittlerweile mit seiner Firma über 3 Milliarden Dollar bewertet. Er ist im Gespräch mit Investoren wie Elon Musk und anderen und trotzdem sein Statement auf der Bühne im Talk mit Handelsblatt Hightech und KI-Expertin Larissa Holzki. Er will mit seiner Firma in Südbaden bleiben. Good News für die Region. Was war das nun, das Käpsele Innovation Festival? Das Publikum des Festivals kam ganz überwiegend aus der Region selbst. Basel, Freiburg, Straßburg, Offenburg, dem Schwarzwald. Vom Rest Baden-Württembergs, geschweige denn darüber hinaus, war abseits der landesweiten Pitch-Teilnehmenden kaum jemand da. Und weil gefühlt jeder Hauptsponsor seine eigene Bühne bekam, gab es 5 Programme gleichzeitig, die parallel liefen. Sie waren spannend, aber eben auch unmöglich, alles mitzunehmen. Und meist waren sich die Panel-Teilnehmenden ohnehin einig. Es braucht Innovation, die Wirtschaft muss transformiert werden und man sollte doch jetzt endlich vom Reden ins Tun kommen. Es waren Gespräche, oft nach dem Motto: Es wurde schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem. Für die meisten BesucherInnen stand am Ende sowieso das Netzwerken im Vordergrund. Neue Kontakte knüpfen, bestehende Kontakte pflegen. Der Anspruch, ein überregionales Leuchtturm-Event zu sein, den kann das Käpsele Innovation Festival also aktuell noch nicht ganz einlösen. Hier gibt es noch Luft nach oben. Mir persönlich hat zum Beispiel eine größere Ausstellungsfläche mit konkreten Produkten und Services von Startups gefehlt. Die spannenden Entwicklungen von Fraunhofer, Hahn Schickert und den regionalen Hochschulen zeigen zwar die beeindruckende Forschungs- und Entwicklungstiefe der Region, für den konkreten Einsatz in Unternehmen, also den Produkt-Market-Fit, haben sie aber oft noch nicht den entsprechenden Entwicklungsstand. In meinen Augen dürfte dazu gerne auf ein Diskussionspanel verzichtet werden, um mehr Platz für echte Lösungen zu schaffen. So, das war der Bericht vom Käpsele Innovation Festival 2026. Die nächste Ausgabe des Festivals findet übrigens am 1. Juli 2027 wieder in der Messe Freiburg statt. Vielleicht ist Founder Talks, der Podcast, dann wieder vor Ort. Wie immer gibt es alle Links und alle weiterführenden Informationen zu den Gesprächspartnern und zum Käpsele Innovation Festival in den Shownotes. Einfach mal reinschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert Founder Talks, der Podcast, auf eurer liebsten Plattform. Lasst uns gerne eine Bewertung da und schaut auch mal auf foundertalks.de vorbei. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dahin, bleibt neugierig und ganz nach dem Motto von Gilgen: Die wahre Stärke ist die Fähigkeit zu handeln.
Founder Talks, der Podcast zu den Themen Startup, Existenzgründung, Unternehmensnachfolge und Innovation.